Sport im Kopf, der Sportpsychologie-Podcast von und mit Kaya Schöpf. Herzlich willkommen bei Sport im Kopf. Schön, dass du heute wieder oder auch zum ersten Mal zuhörst. Meine heutige Gästin treffe ich an ihrem Arbeitsplatz. Wir schauen auch gerade runter aufs Fußballfeld. Wir sind am Campus des FC Bayern München. Hier arbeitet sie sozusagen seit 2019. Scheint ihr also zu gefallen. Gemeinsam mit den Frauen des FC Bayern München konnte sie bereits 4 deutsche Meistertitel sammeln, wurde einmal Pokalsieger. 2025 holten sie sogar das Double. Nur der Champions League-Titel, der fehlt noch. Für sie zählen aber nicht nur Titel, sie hat auch ein Leben neben dem Fußball. Sie studiert zum Beispiel Maschinenbau. Sie will gerne immer alles erklären können. Ich würde sie fast sogar als Naturwissenschaftlerin betiteln. Aber auch Schicksalsschläge kennt sie. 2024 bekam sie die Diagnose eines bösartigen Tumors, konnte aber nach erfolgreicher Behandlung 2025 ins Mannschaftstraining schon wieder zurückkehren. Sie ist Torhüterin, will aber keine Sonderrolle, sondern Verantwortung. Auch darüber sprechen wir heute. In diesem Sinne, Servus und herzlich willkommen, Marla Groß.
Dankeschön. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Marla, das Intro. Habe ich irgendwas vergessen? Gibt es was zu korrigieren?
Nee, hat sich gut angehört.
Mit dem Champions League-Titel war ich mir tatsächlich nicht ganz sicher. Ich musste fast nochmal nachschauen, ob das wirklich stimmt, dass ihr noch keinen habt.
Nee, stimmt. Ein Finale haben wir auch noch nicht erreicht. Also, steht noch aus.
Es steht noch aus. Mhm. Wer weiß.
Noch sieht's gut aus.
Noch sieht's gut aus, genau. Aber ich glaube, jetzt klopfen wir dreimal auf den Tisch, wie man das ja so machen sollte. Ja, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wie geht's dir?
Ja, mir geht's gut. Ich mag die Frage gern. Und zwar habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt, als ich nämlich krank war. Und ich freue mich seitdem immer, dass ich sagen kann, mir geht's gut, wenn ich gesund bin. Aber auch sonst.
Ohne dass es eine Floskel ist.
Ja, genau. Dann doch irgendwie so diese Bedeutung vielleicht nochmal gewonnen.
Ja. Kennst du das? Ich finde es nicht schlimmer, wenn man so vorbeigeht. Und wie geht's?
Ja, man weiß nicht, was man sagen soll.
Genau.
Und ob die Person es wissen will.
Genau. Mhm. Und man weiß eigentlich, ich kann jetzt eigentlich sagen, was ich will. Ich kann auch nicht sagen, ja, eigentlich nicht so gut, weil die Person hat gar keine Zeit, dann darauf einzugehen und dann wird es super awkward.
Total.
Also sagt man, wie sagt man beim Bastjo, dass es da passt.
Bastjo. Nee, genau, es war nämlich andersrum so, dass ich während der Erkrankung, wenn mich Leute gefragt haben, irgendwie immer das Gefühl hatte, oh, jetzt muss ich eigentlich sagen, mir geht's schlecht, weil ich habe ja die schlimme Krankheit, habe mich aber natürlich gar nicht jeden Tag so schlecht gefühlt. Und dadurch bin ich da so reingekommen, ja.
Finde ich aber super schöner Einstieg, hatte ich jetzt auch noch nie so, dass man darauf mal angeht, okay, wie ernst ist die Frage gemeint und was ich eigentlich auch ganz wichtig finde, und damit arbeite ich tatsächlich schon öfters, sich selbst die Frage auch manchmal zu stellen. Mhm. Das macht man nämlich auch viel zu wenig.
Ja.
Also habe ich jetzt auch keine weiße Weste an, aber das wünsche ich ab und so die Frage stellen, okay, wie geht es mir eigentlich gerade wirklich?
Stimmt.
Wir sind ja heute am Campus, sitzen hier gerade über eurem Platz, ja, im Stadion, unten spielt ihr ja. Mhm. Wie sieht so ein Malertag aus oder so eine Malerwoche? Also wie viel Zeit verbringst du hier?
Oh, gute Frage. Schon natürlich viel. Wir kommen morgens hier hin. In der Regel gibt es so einen freien Tag nach jedem Spiel, wenn sich das einrichten lässt. Manchmal sind die Wochen auch zu eng, aber da wird schon drauf geachtet. Und das heißt, in der normalen Woche einen freien Tag und ansonsten sind wir hier jeden Tag. Aber der Weg fällt mir, glaube ich, schon jeden Tag leicht irgendwie. Ich bin gern hier, fahre hier gern durchs Tor, freue mich, ein Teil davon zu sein. Mhm. Dann geht es zum Training, Videoanalyse, Kraftraum. Ich bin meistens länger hier oder eine der letzten, die noch da ist, weil ich gerne meine Ruhe habe, auch im Gym. Macht es dann entspannt, wenn vielleicht einige schon beim Mittagessen sind, Behandlung, ja.
Wann startet denn der Tag von der Profifußballerin?
ich würde sagen, mit dem Frühstück.
Hier oder noch zu Hause?
Noch zu Hause, gehört aber dann doch irgendwie dazu, ist sehr wichtig. Und hier starten wir so gegen, ja, unterschiedlich. zwischen 9 und 10. Mhm. Also sehr entspannt, sehr privilegiert, wenn man sich da was früher aufstehen
möchte. Fängst du schon zum Grinsen an?
Ja.
Naja, gut. Allerdings, wenn man es natürlich sehr professionell sehen würde, macht jetzt wahrscheinlich auch nicht jeder, aber Frühstück sollte ja dann auch nicht um 8.30 Uhr stattfinden, sondern man muss ja daheim auch maler schluckt vor mir, ertappt.
Stimmt.
Sollte ja rein theoretisch dann auch ein Stück weit vorher stattfinden. Das heißt, der Wecker würde ja wahrscheinlich auch, ich sage jetzt mal 7.
Ja,
ah, kommt drauf an, wo du wohnst.
Also ich hab da so ein bisschen so einen Mittelweg gefunden über die Zeit, weil ich merke, dass ich schon Schlaf brauche auch und im besten Fall 9 Stunden.
Mhm.
Ich aber vom Lerntyp her eher so der späte Typ bin.
Oh,
und das passt leider nicht so gut zusammen immer. Das heißt, ich versuche das so ein bisschen, ja, zu gucken, wie es dann gut passt. Und dadurch stehe ich nicht vor 8 Uhr auf, weil sonst komme ich nicht auf die Zeit.
Du wohnst ja auch wahrscheinlich gar nicht
in der Nähe. Ich wohne ganz in der Nähe. Da gibt es direkt das Frühstück. Genau, mein Verdauungssystem ist gut trainiert.
Und dann ist ja auch so, wie es in der Sportpsychologie ja meistens ist. Man muss ja auch immer individuell schauen, ja, wie es für einen.
Ja, man muss auch dazu sagen, dass wir halt, wenn ich jetzt sage, wir fangen hier um 9.30 Uhr mit Videoanalyse an, dann ist es Videoanalyse, dann gehen wir langsam in den Kraftraum, machen unsere Vorbereitung und auf dem Platz starten wir 10, 45, 11.
Ja, okay.
Von daher.
Und dann meistens so eine Stunde, oder? 1,20 Training circa?
Ja, eher, tatsächlich eher kurz und kompakt. Also jetzt nicht irgendwie 3 Stunden. Ich glaube, das wird nicht gehen. Ja.
Ja, okay. Maler, ich starte ja meinen Podcast meistens damit, dass ich die Gäste darum bitte, sich selbst privat in 3 Worten zu beschreiben und in ihrem Beruf als Athlet, Athletin. Manchmal unterscheidet sich es auch gar nicht. Wie ist das bei dir? Wie ist die Maler privat? Wie ist die Maler Torhüterin?
Also bei mir würde ich sagen, unterscheidet sich es auf jeden Fall. Weil der Beruf einfach wirklich ein Teil von mir ist, ein großer und ein wichtiger, der an dem mir natürlich viel liegt, aber einfach ein Teil der Persönlichkeit. Beruflich habe ich drüber nachgedacht, bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich sehr analytisch bin.
Die Naturwissenschaftlerin.
Genau, das stimmt auf jeden Fall. So ein Denkertyp.
Mhm.
Also ich könnte mich stundenlang über meine Positionstaktik, über meine einzelnen Techniken, über die Teamtaktik, über die Teamchemie, ich kann da alles analysieren, stundenlang drüber reden. Das auf jeden Fall.
Trainerin in Spe dann auch noch.
Oder? Ich habe einen Trainerschein, mal gucken. je nachdem, ob ich noch Lust auf Fußball hinterher habe. Dann glaube ich, bin ich ein ausdauernder Typ. Ich liebe es zu arbeiten an allen Dingen, in den verschiedenen Bereichen. Und da bin ich auch perfektionistisch, aber ich glaube, ich habe mir einfach viel Wissen darüber angeeignet, wie so Training funktioniert und weiß, dass es nicht immer alles passen muss, sondern eher dieses, ich versuche eher besonders gut zu arbeiten und nicht besonders fehlerarm zu arbeiten.
Mhm. Ja. Das ist ganz spannend. Ich hake ganz kurz einer letzten Folgen mit Eishockey-Profi Maxi Kastner, der beim ERC spielt. Ging es darum, was braucht es, um Profi zu werden? Und das ist eine der wichtigsten Punkte, die er meinte, waren die Arbeitsbereitschaft zu haben. Ja.
Doch, da würde ich mitgehen, genau. habe ich 3 Sachen?
Waren, glaube ich, sogar 4, oder?
Oh, super.
Genau. Also analytisch, also Durchhaltevermögen oder ausdauernd, Arbeitsbereitschaft und perfektionistisch.
Mhm. Wahrscheinlich hört man das von vielen Sportlern, nehme ich an.
Ja. Ja. Es sind tatsächlich sehr analytische Beschreibungen, ja.
Ja.
Privat?
Privat, bin ich sehr spontan, immer offen für alles, Lust auf viele Dinge, die drumherum passieren und ja, einfach, mir ist so mein enges Umfeld sehr wichtig, ob das jetzt Freundinnen, Freunde, meine Familie ist, ein Wort. Familienmensch kann man immer gut sagen.
Ja.
Genau.
Offen, Familienmensch und
offen,
spontan.
Ja.
Ja. Sehr schön. Du bist ja ursprünglich aus Münster und jetzt seit 7 Jahren beim FC Bayern. War das ein Kindheitstraum, hierher zu kommen? Oder dann eher so Zufälle? Also ich meine, ich habe ja auch lange Nachwuchsfußball gearbeitet und FC Bayern München ist natürlich schon bei vielen. Ich habe dann immer gesagt, naja, das ist jetzt eher eine Vision. Wir setzen uns jetzt nochmal andere Ziele. Aber die Kleinen oder Jungen, also so klein sind die auch gar nicht mehr mit U16, U17, U19. Aber da ist natürlich schon der FC Bayern so das Ding. Wie war das bei dir? FC Bayern Bettwäsche?
Nein, gab's nicht. Und ich glaube auch, weil meine Eltern das nicht mitgemacht hätten so unbedingt. Ich war in der Schule halt schon Bayern-Fan, weil das so die Kinder um mich rum irgendwie auch waren. Für mich war, ich habe lange nicht gedacht oder nicht erwartet, dass ich Profifußballerin werde. Und deswegen ging mein Kindheitstraum oder meine Vision eher dahin, dass ich unbedingt in München studieren wollte. Und ich habe mich immer, also ich hatte schon immer, wenn ich darüber nachgedacht habe, wo ich nach der Schule hingehen könnte, im Kopf, dass da muss auch ein Fußballverein sein. Aber es war irgendwie so, und München war halt mit der Uni und dem Verein einfach so ein super Mix. Und ja.
Ach, du studierst auch an der Uni?
An der TUM hier.
Fernstudium. Maschinenbau an der TUM.
Ja.
Okay, alles klar. Also alle, die sich ein bisschen damit auskennen, wissen, das ist jetzt auch kein Kinderspaziergang.
Ja.
Wie war das denn mit deiner Position, Torhüterin? Das ist ja schon immer so, irgendwie sagt man, speziell und ist der Typus Torhüter, Torhüterin zuerst da oder entwickelt man sich dann zu, das ist ja dann auch mal so ein bisschen so eine spezielle Gruppe so im Team, ja, die Torhüter, Torhüterinnen. Hast du die Position angestrebt oder warst du halt einfach, so wie es oft ist, ist größer als alle anderen, stellen wir ins Tor?
Ja, das war so ein bisschen so ein Hin und Her. Tatsächlich war das irgendwo meine Eintrittskarte, weil ich nämlich in der Mannschaft von meinem Bruder angefangen habe und die haben einen Torwart gesucht. Und somit habe ich gesagt, ich kann das machen. So, habe mich dann gefreut, dass ich auch mit auf dem Platz stehen darf, weil ich halt am Wochenende mit immer dabei war, daneben gespielt habe. Und ich glaube, hat man gesehen, dass ich das gut kann.
Ja.
Dann haben
wir
aber...
Wenn Jungs auf einen dreschen, dann ist das natürlich schon auch...
Ja. Genau, und da, und was ich konnte, was so ein Ding war zu der Zeit noch, ich glaube U9 oder so, ich konnte so einen Hochschuss. Hochschuss haben wir das genannt. Das konnten nicht alle.
Also Flugbälle oder?
Ja, so aus der Hand, ne? Also so aus der Hand hochwerfen und dann schießen. Genau. Nee, und dann haben aber mein Bruder und ich tatsächlich die Rollen getauscht, so ein bisschen. Er ist ins Tor gegangen. Und ich habe auf dem Feld gespielt und durch die Altersklassen, dann habe ich bei den Mädels gespielt und da hatten wir eine coole Mannschaft und da war ich dann auch im Tor, weil das da nicht so richtig wer anders machen wollte. Aber ich habe jede Gelegenheit genutzt zu wechseln. Wenn wir in der Halbzeit irgendwie geführt haben, da habe ich so lange nachgefragt, bis ich endlich aufs Feld durfte. Und auch in den Auswahlmannschaften so ein bisschen beides gemacht. Ich glaube, es war dann doch irgendwo klar, dass ich Talent für die Position habe und dass ich da besser kann als die anderen Positionen. Und mit der U15 war ich dann nur noch im Tor.
Ja, gut,
aber
irgendwann.
Ja, ich glaube, man musste sich dann entscheiden. Das haben so ein bisschen die Auswahltrainer für mich gemacht, weil ich wirklich, ich musste am Anfang echt so ein bisschen lernen, damit umzugehen, weil ich da schon Respekt vor hatte und auch irgendwie, es war jetzt mir nicht so, es ist nicht so natürlich gekommen, dass ich da so angstfrei stehe und das alles so mich überall reinwerfe und so, aber das ist nicht so, das kommt nicht so natürlich bei mir.
Das ist ja schon noch eine gewisse Sonderrolle, die man da so hat und haben kann. Jetzt gibt es so die Persönlichkeitstypen, die das auch lieben. So Sonderrolle, anderes Trikot. Man steht schon sehr im Mittelpunkt. Ja. Fehler werden aber auch nicht schnell verziehen. Das ist natürlich immer das andere. Wie war das bei dir? Fühlst du dich wohl in so Sonderrollen?
Ich fand es schrecklich. Um das mal ehrlich zu sagen. Also gerade so, ich fand eigentlich immer die Feldspielertrikots cooler und irgendwie hat man da dazugehört und sah aus und wie die anderen und ich wollte das jetzt gar nicht so, diesen anderen Job irgendwie. Torwarttraining an sich hat mir schon immer Spaß gemacht, aber manchmal war es auch im Training auch ein bisschen langweilig und irgendwie häufig auch ein bisschen doof. Also meistens ist so Mannschaftstraining eher nicht für Torhüterinnen dann gemacht, dass die da viel Spaß dran haben. Ja. Und Ja, also somit, ich wollte es nicht, aber habe das dann irgendwann angenommen, würde ich sagen, ja.
Was sind denn jetzt gerade auf deiner Position in Bezug auf mentale Herausforderungen so die größten, würdest du sagen?
Ja, also ich glaube, dass viele sich nicht vorstellen können, mit diesem Tor im Rücken Fußball zu spielen. Also, das ist einfach was anderes, wenn jetzt ein Ball bei mir geblockt wird, ob der ins Seiten ausgeht oder ob der möglicherweise, ob das möglicherweise also ein Riesending ist. Und ich glaube, ja, mit dieser Art von Fehlertoleranz zu spielen, ist schon das Schwierigste, und auch das, wo man sich nicht so richtig reinversetzen kann. Und dann kommt natürlich auch dazu, dass man von früh an auch Fokus auf viele andere Dinge legen musste. Und jetzt, mittlerweile sind viele Torhüterinnen und Torhüter so richtig gute Fußballer, aber
Ich wollte gerade sagen, die Ausbildung der Moderne, Torhüterin, die können ja auch kicken, so ist sie nicht,
absolut,
ja.
aber irgendwo sind wir trotzdem es einfach nicht gewohnt, einen Zweikampf zu führen mit Körperkontakt. Also was ganz Komisches, was man selten hat. Und ja, du lebst halt einfach mit diesem, du darfst keine Fehler machen und du wirst daran gemessen, ob du Fehler machst oder nicht. Und das ist, da kann man noch so viel vorher sagen mit, ja, aber probier doch was aus und ein Fehler ist nicht schlimm und also einfach das funktioniert, also es wird nicht.
Ja, die Fehlertoleranz, die geht ja fast gegen null.
Ja.
Das ist ja auch wieder anders wie bei ja, Stürmern. Also klar, der trifft daneben, dann trifft er halt daneben, aber man sagt halt selten, deswegen hat man das Spiel verloren, weil kein Tor gemacht wurde, so.
Ja, ich finde eigentlich, dass also das Frustrierendste dann daran ist, ich würde für mich sagen, ich komme mit Fehlern gut zurecht, wenn ich es muss. Das heißt, im Spiel, da weiß ich, dass ich das muss. Ich muss abgehakt sein. Im Training manchmal schwieriger sogar, finde ich. Da fehlt mir so ein bisschen dieser Zwang dazu. Aber was halt so nervig ist, ist, dass man, also dass die gleiche Situation halt keine, also entweder nie wiederkommt oder vielleicht in einem halben Jahr oder was. Also man, selbst wenn man sich hinterher die Videos anschaut und schaut, wie man den Fehlern verbessern könnte, bis das nochmal kommt und man das besser machen kann. Also das dauert.
Das ist ja auch die Reproduzierbarkeit von den Situationen extrem schwierig. Also man kann ja, das macht man ja auch im Training, viel simulieren und reproduzieren, aber in echt ist es ja auch noch mal ganz anders. Wie ist es auch, also das begegnet mir ganz oft in meiner Arbeit jetzt auf der Position oder dann eben auch mit ähnlichen Sportarten. Es ist ja ein krasses Off and On. Also du hast ja, ich sage jetzt mal, minutenlang gar nichts zu tun.
Ja, stimmt.
So. Was machst du in der Zeit? Wo sind deine Gedanken? Guckst du dir die Fanplakate an? Und also hoffentlich wahrscheinlich nicht. Aber es ist ja wirklich so. Und dann on point, ne? 100, über 100%ige Konzentration, Fokus, ganz schnell da sein. Und das ist ja ein ganz extremes Umschalten, auch vom Nervensystem her.
Total. Würde ich sagen, arbeite ich auch immer noch dran. Also es ist jetzt nicht, dass ich da schon genau rausgefunden habe, wie es läuft oder so. Aber ich versuche mich wirklich raus. Also du sagst es so nicht in die Zuschauer gucken, ja doch. Also wenn der Ball raus ist irgendwo, dann einfach mal kurz irgendwie Blick schweifen lassen, mal einmal abmelden gedanklich und dann wieder neu starten. Also ich brauche das schon, weil ich kann nicht meinen Blick da 90 Minuten auf den Ball geheftet haben. Ich würde sagen, das geht nicht. Dann verliert man halt diesen Moment. Und jetzt hatte
Wird
ich
doch viel zu anstrengend.
es voll. Es ist total anstrengend. Gerade so die ersten, als ich gespielt habe und so die ersten Spiele am Stück hintereinander kamen. Boah, ich war also K.O. nachher. Ich hatte Kopfweh. Ich war mehr, also so, dachte ich, bin noch gar nicht gelaufen. Was ist hier los? Aber einfach diese ganze Anspannung, die das ganze Spiel über bleibt, die ist einfach, ja, ermüdend. Gleichzeitig merke ich, wie ich die extrem brauche. Also, ich glaube, ich gewöhne mich schnell an Dinge. Was gut ist, dass ich jetzt nicht vorher zitternd jedes Mal wieder dastehe vor so einem Spiel, was, das ist, soll ja auch so sein, aber gleichzeitig merke ich, wie diese Spannung mich besser macht.
Es ist ja auch die Nervosität, die man, ich finde das ganz schön, dass man die auch willkommen heißt, weil
Ja,
du brauchst die
total.
ja auch ein Stück weit.
Ich liebe
Also,
das
ja.
auch. Ich sage auch immer, oh, jetzt bin ich ein bisschen nervös, Gott sei Dank.
Gott sei
Und
Dank, endlich ist sie wieder da, ja.
weil ich quasi viel härter dafür arbeiten muss, wenn das nicht kommt,
Ja.
um mich auf das Level zu
Ja.
bringen. Genau, also Ja, es ist schon also ganz viel, viel mit sich selber sprechen in dem Moment im Spiel. Also aktiv ablenken, Blick auch mal so nicht, also so, dass es nicht so fokussiert ist, irgendwo hin, wo
Ja.
man nicht genau schaut und dann aber wieder schärfer werden und so.
So wie dieses, gibt es auch dieses Spiel, das magische Auge. Kennst du das? Wo man so diese, das sind so ganz wilde Musterbilder. Also das ist eigentlich kein
Ah,
Spiel,
und
das sind
dann
so
kann man
Bücher und
so,
dann,
genau,
genau,
und
und dann,
dann, ja,
das finde
sowas.
ich jetzt manchmal ganz spannend. Also jeder, der das kennt, wie man so das Auge so scharf stellen kann, das hilft manchmal als Bild, um so Fokuspunkte auch zu finden. Das ist irgendwie ganz interessant, finde ich. Wir haben vorab, haben wir mal telefoniert und da ist mir insbesondere ein Satz hängen geblieben. Meintest du so, und das war, glaube ich, nur so ein Nebensatz, so, ja, man kann halt eben nicht alles erklären. Und dann im Nachhinein dachte ich mir, und das von einer Naturwissenschaftlerin ist irgendwie komisch, weil das fiel mir zum Beispiel extrem schwer im Studium, in der Psychologie, wo man ja immer sagt, naja, man kann halt nicht alles erklären. Und ich fand das immer so, man muss die Dinge doch aber erklären können, damit mir das auch jemand glaubt oder damit ich es auch verstehe und dann verändern kann. Und ich habe dann gedacht, okay, ist das was dir eher schwer fällt oder leicht fällt, keine Erklärung zu finden, ob es in manchen Situationen auch von Vorteil ist, das dann zu akzeptieren und in welchen Situationen es aber eher nervt.
Also, mir helfen Erklärungen extrem, gerade wenn es um so kognitive Dinge geht, aber auch um mehr den psychologischen Bereich. Es ist das typische Phänomen, glaube ich. Man denkt ja, man ist alleine mit diesen Gedanken, ist man
Nee, ist
überhaupt
man
gar
nicht.
nicht. Geht eigentlich allen so. Und dann finde ich das schon immer hilfreich und das nimmt mir meistens schon viel Druck
Ja.
in bestimmten, wenn man so in so Gedankenstrudel kommt oder
Ja.
was auch immer. Deswegen da Erklärungen sind da super. Auf dem Platz natürlich auch. Wie gesagt, ich könnte stundenlang darüber diskutieren, was man wann in welcher Situation macht, damit man irgendwie immer die perfekte Chance hat, einen Ball zu halten oder was auch immer. Aber ja, das ist das, wo ich halt ja so ein bisschen grad dran arbeite, ist dieses, der Kopf ist wahrscheinlich noch ein bisschen schneller, wenn die Sachen unbewusst passieren. Und dass da die Kontrolle, also dass ich dann was gemacht, also manchmal mache ich was und es ist total gut. Und nachher denke ich, aber ich habe es irgendwie gar nicht extra gemacht. Dann kann ich es vielleicht gar nicht nochmal.
Ja.
Was, glaube ich, gar nicht stimmt.
Nein. Und das, was du ansprichst, also es ist ja so, wir erklären halt Dinge gern, weil Erklärungen geben den Menschen Sicherheit. Und gerade im Leistungssport oder dann, wenn man vor zigtausenden von Leuten spielt, ja, dann hat man schon gern die Sicherheit, dass man auch weiß, was man tun muss, um nicht irgendwas zu tun, was dann alle sehen, wo man bewertet wird und vielleicht dann auch noch ein wichtiges Spiel verliert. Und deswegen haben wir gern Erklärungen. Es gibt uns einfach Sicherheit. Ist auf der anderen Seite auch ein wichtiges Tool, mit dem man arbeiten kann, wenn man in der Handlungsorientierung bleibt. Und das ist aber jetzt, glaube ich, auch wieder in deiner Position ja auch nicht immer so ganz einfach, weil du bist ja nicht immer nur handlungsfähig.
Nee.
Also es ist ja eine sehr reaktive Position, wo Erklären viel zu lange dauert. Also wenn du anfängst zu denken, dann hast du eigentlich schon verloren.
Ja, absolut. Also man kann, also genau, ich muss ja darauf reagieren, was die Leute vor mir machen, wie alle reagieren. Und kann dann vielleicht manchmal noch Dinge sehen, aber das,
Antizipieren, genau, das ist wieder,
genau, und
aber
das
auch.
ist dann eigentlich was, was eigentlich auch schon unterbewusst passiert. Man kann das, glaube
Ja.
ich, üben, aber so dieses, das am Ende, dass man es dann doch irgendwie loslassen muss und sich darauf vertrauen muss, dass man die Dinge schon schafft, das finde ich schwer.
Das ist definitiv nicht einfach, aber wie du es beschrieben hast, sobald wir zum Denken anfangen, werden wir zu langsam. Das heißt, eigentlich sollte alles, der Begriff Flow kennen wir natürlich alle, im Flow oder in den Automatismen sein, damit die Dinge schnell ablaufen. Wie ist es bei dir mit Emotionen? Also wir haben ja hoffentlich alle Emotionen, gute, schlechte und so weiter. Alle dürfen da sein. Und Emotionen sind ja letzten Endes die Sprache unseres Innenlebens nach außen. Also sie sagen sehr viel aus über unsere Bedürfnisse, was wir in dem Moment, wie wir uns vielleicht verhalten können, sollen, wollen. Sprich, kurzes Gefühl von Angst ist ja so eine Art von Warnsignal, was uns ja auch irgendwie verhalten lässt. Gehst du viel nach deinen Emotionen oder ist das was, wo du drauf achtest und womit du auch arbeitest?
Ich glaube, ich versuche das schon sehr zu kontrollieren in beide Richtungen. Und dadurch, dass, also es ist so, man hat natürlich, wenn man jung ist und Torhüter und wir zum Beispiel verschiedenste Leute, TorwarttrainerInnen, die da mit einem arbeiten und die natürlich auch nicht alle irgendwo so viel, also auch noch eine psychologische Ausbildung haben. Ah, ja. Und da passieren halt viele Floskeln auch, die man dann so, ja, hör auf zu denken, nach dem Fehler abhaken und solche Dinge. Und ich wollte das dann auch immer unbedingt umsetzen und habe schon sehr verinnerlicht dieses, okay, Frustration und Wut nach einem Fehler darf nicht sein. Und kann mich gut kontrollieren.
Aber funktioniert auch kurzfristig.
Funktioniert kurzfristig, funktioniert auch. Ich glaube, ich habe es richtig perfektioniert. Und wir kommen halt jetzt immer mehr auch dahin in der Arbeit, dann Torwarttrainer, Torpsychologen. Weil dann gibt es immer diese interessanten Momente, wo mich Wut halt einfach schneller und besser macht. Und ich das aber versuche immer, ich habe gelernt, dass man das nicht darf. Wütend sein und so, weil man muss ja fokussiert und nächster Fehler abhaken, kontrolliert und so. Und ja, also da würde ich sagen, da ist schon, da fällt es mir schon schwer, mit dieser Emotion also optimal umzugehen, weil ich glaube, da kommt einfach so viel Energie auch raus, die ich dadurch natürlich gelernt habe, auch so ein bisschen zu unterdrücken.
Also super schönes Beispiel, weil gerade Wut ist ja ist echt eine heftige Emotion. Also wenn man die aber lernt, eben so zu kanalisieren, dann kann die richtig viel Energie freisetzen und kann dann auch schneller sein lassen, kann dann auch von den Reaktionen her schneller, von die ganze Achtsamkeit oder unsere Sinneswahrnehmung funktioniert besser, weil es ist ja auch eventuell etwas passiert, was ich nicht mehr möchte, was nochmal passiert. So, wenn ich im Funktionieren bleibe, also wenn ich es trotzdem schaffe, in dieser Handlungsfähigkeit zu bleiben.
Genau, ich glaube, das ist so dieser, dass man das Richtige dann trifft.
Wie ist der Austausch dann mit Trainer und Sportpsychologe? Wird das so thematisiert, dass man das auch steuern kann? Also in dem Moment auch sagt, im Training, okay, Maler, nervt dich das jetzt? Bist du wütend? Keine Ahnung, reg dich das jetzt auf? Lass raus. Also, dass man das auch testet?
Jein. Also, ich glaube, es kommt auch aufs Trainingsumfeld irgendwie an und wir haben also allgemein unser Trainingsstil in der Mannschaft und so ist sehr, wir legen viel Wert auf Kommunikation und manchmal ist es nicht dieses Schlag auf Schlag, sondern es ist wirklich, okay, da war was nicht richtig, lass uns kurz diskutieren, was wir besser machen können. Und dann, das nimmt dann schon raus aus diesem Moment manchmal von alleine. Und ich glaube, insgesamt als Team tut uns das sehr gut, weil wir dadurch so diese Verbindung spüren und irgendwie zusammen an Dingen arbeiten. Von daher ist es schwer, das im alleine so ein bisschen zu machen. Ich mit Martin mache es halt zusammen, dass wir darüber reden. Und ich versuche mich dann daran zu erinnern. Und wir versuchen, Situationen zu kreieren. Allerdings haben wir gar nicht so viel Zeit auch und sind das häufig...
Das ist halt immer dieser Zeitfaktor.
Man alles unterbringen will im Training.
Aber es ist ja auch oft so und ich glaube, das ist so, beschreibt auch ganz gut die Arbeit der Sportpsychologen. Also Martin Walz ist Malers, Sportpsychologe. Ein lieber Kollege von mir, der hier auch schon zu Gast war, das ist jetzt eine Weile her, in einer ganz spannenden Folge zum Thema Rapid Eye Movement eben. Das macht er vielleicht mit euch auch, wo es ganz viel um so visuelle Fokussierung geht, um die nächste Bewegung zu organisieren. Dass es diese kleinen Gespräche sind und die müssen auch nicht wöchentlich 2 Stunden sein. Du wirst dich auf dem Platz dran erinnern, wenn die Situation kommt. Und dann wirst du dich an das Gespräch erinnern und dann wirst du, und das braucht man dann auch nicht kommunizieren, wirst du merken, okay, das nervt mich so krass gerade. Ich lasse das jetzt mal einfach da, diese Wut, und gehe trotzdem wieder in die Handlung rein und erlebe damit vielleicht oder mache ein positives Erlebnis. Und durch diese positiven Erlebnisse, das ist ja wie eine Belohnung letzten Endes, verstärke ich mein Verhalten und sage, okay, das passt auch, wenn jetzt gerade die Wut da ist und ich muss das nicht wieder regulieren. und lähme mich vielleicht sogar dadurch. Ja, also das ist ja die Emotionen nur zu regulieren, lähmt einen auch irgendwann.
Das stimmt.
Jetzt hatten wir es gerade schon mit dem Satz, man kann nicht alles erklären. Und es ist ja jetzt heute nicht Hauptthema in dieser Folge, aber ich würde schon ganz gerne kurz darauf eingehen. Es gibt Themen, Dinge wie auch Erkrankungen, Diagnosen, die kann man nicht erklären. Also auch Krebsdiagnosen kann man nicht immer erklären. Also man war vielleicht zig Jahre Kettenraucher und bekommt Lungenkrebs, aber es gibt auch Kettenraucher, die bekommen keinen. Also
ja.
Es ist so, man kann Dinge nicht erklären. 2024 gab es bei dir die Diagnose? War das eine Zufallsdiagnose?
Ja, nee, also es war jetzt nicht bei einer Routineuntersuchung, sondern weil ich eben das festgestellt habe, dass ich diese blutende Stelle im Mund habe. Also bin ich quasi damit losgegangen. Aber in dem Sinne war es schon zufällig, weil es mir einfach nicht schlecht ging und ich davon nichts gemerkt habe und jetzt nicht dachte, dass ich eine schlimmere Krankheit haben könnte.
Ja gut, denkt man auch erstmal Gott sei Dank nicht, weil damit mit der Angst zu leben ist sicherlich auch nicht gesund. Half dir bei der Diagnose, Behandlung, Therapie und es war dann, ich glaube, circa ein Jahr, bis du auch wieder zurückgekommen bist ungefähr?
Nee, also, es ging viel schneller eigentlich. Also Diagnose war so rund um Oktober.
Ach so, im Januar 25 bist
genau.
du da? Okay.
Ja, und die OP war dann Anfang Dezember. Und dann kurz vor Weihnachten hatten wir quasi so ein bisschen alle Ergebnisse und die Ärztinnen hatten sich besprochen, so ausgetauscht mit verschiedensten Instituten auf der ganzen Welt tatsächlich. Und dann eben auch beschlossen, dass ich ja nichts weitermachen musste. Keine Nachtherapie, keine Bestrahlung, nichts. Und dann war das so der Moment, ab dem ich körperlich fertig war mit der Behandlung und dann mich noch erholen musste.
Ja.
Und dann die mentale Arbeit.
Und dann die mentale Arbeit. Half dir dabei auch der Satz, dass man halt nicht alles erklären kann bei der Akzeptanz auch irgendwo, weil es ist ja schon auch gerade in so einem jungen Alter, finde ich, eine heftige Diagnose, Krebs.
Ich fand's, also absolut. Ich habe quasi, also das war schnell der Satz und auch die Aussage, mit der das dann auch irgendwie abgehakt war. Was aber auch so ein bisschen daher kommt, dass auch kein Mensch nachfragt, woher es kommen kann. Also es ist nicht wie bei jeder anderen Sportverletzung oder auch Erkrankung, wo die Ärztin sich auf die Suche nach einer Ursache machen. Gar nicht. Also wirklich keine einzige Nachfrage dazu, weil es einfach nicht entscheidend ist bei dieser Krankheit. Und ja, somit habe ich das einfach, also konnte ich das quasi schnell, was heißt schnell, wahrscheinlich auch wieder nicht, aber es hat mir voll geholfen, aber ich fand es fast leichter, weil ich da, also da sind wir wieder bei einem Wissenschaftlichen, da kann ich das total gut verstehen, dass man es nicht erklären kann. Und dann finde ich es viel leichter, das aus der Hand zu geben, als eine Sache, die sich nach einer Handlung von mir anfühlt. Weil ich da also nicht in der handelnden Position bin und dann zu sagen, da gibt es keine Erklärung für, ist irgendwie leichter, als wenn man innerlich doch immer denkt, ja, aber vielleicht könnte ich es ja besser machen. Das Gefühl hatte ich da nicht und dann fand ich es auch leichter.
Und man hätte wahrscheinlich auch nichts besser oder anders machen können. Also das ist ja wirklich auch bei den Krankheiten oder bei Krebs. Ich meine, es gibt inzwischen so gute Forschungsmöglichkeiten und es gibt so unheimlich viele verschiedene Krebsvarianten auch. Und es ist halt extrem schwierig, auch einen Auslöser oder irgendwie. Plus, wenn es auch einfach keinen, ich sage jetzt mal, Therapiewert hat im Sinne von, man weiß, was gemacht werden muss und wo es herkommt, spielt eigentlich erstmal keine Rolle.
Ja.
Jetzt hattest du dann 2025 sozusagen wieder dein Comeback. Ihr habt das Double gewonnen. Was war in dem Moment für dich emotionaler? Also die Titel oder nach dem Jahr, wo man ja auch, das macht ja auch was mit einem. Also das Gefühl, ich habe hier gerade eine Krankheit, besiegt, die unter Umständen auch anders verlaufen kann. Mental extrem beanspruchend. Was war, wie ging es dir da Richtung Saisonende raus dann?
Also emotional war es in dem Sinne, also es war extrem emotional, aber nicht extrem positiv, sondern ich war extrem müde, K.O. einfach. Und also das ist eine Emotion, die ich kenne, gerade bei so einer Meisterschaft am Ende, dass so ein bisschen dieser Druck abfällt, der sich angesammelt hat. Und also es ist ja in dem Sinne dann häufig, weil man es ja über Wochen macht, kein überraschender Erfolg. Es ist ja nicht so unerwartet, sondern es ist sehr erwartet. Und da kenne ich eher so diese Erleichterung, die davon abfällt. Aber die genieße ich dann irgendwie auch. Es fühlt sich dann jetzt nicht wie Feuerwerk an, sondern eher, aber ich...
Belohnung.
Ja, wie so eine Belohnung und dass man so ein bisschen das jetzt einfach mal fallen lassen kann, das genieße ich daran schon. Wir hatten halt einen extremen Monat mit den beiden Titeln. Ja. Dann hatten wir noch das Turnier in Portugal, was extrem mit vielen positiven Emotionen aufgeladen war. Wo wir uns eine richtig gute Zeit gemacht haben, aber wo ich schon die ganze Zeit gemerkt habe, ich bin eigentlich so leer. Und es hat mir Freude bereitet, aber ich habe mich auch so danach gesehen, dass alles vorbei ist und dass ich irgendwie mich ausruhen kann, nach Hause gehen kann. Ich habe so Heimweh in Portugal und nicht, weil ich mich nicht wohlfühle, woanders oder mit der Mannschaft unterwegs zu sein, aber also das hat mich irgendwie dann schon auch richtig, wo ich nochmal richtig so auseinandergenommen.
Das ist ja ein ganz klassisches Phänomen, also nach großen Ereignissen, großen Turnieren, auf die man hinarbeitet und dann ist es irgendwie vorbei. Und oft ist es gar nicht, oder bei den meisten Fällen erlebt zumindest ich oft so gar nicht so diese körperliche Erschöpfung, sondern eben vor allem so eine mentale Erschöpfung, weil sie auch immer wieder es aufs Neue sich aktivieren und dann wieder runterfahren und wieder aktivieren und wieder runterfahren und wieder aktivieren. Und das ist natürlich schon was. Und dann ist es ja auch ein Bedürfnis, das glaube ich, nach was sehnt man sich? Nach Sicherheit, Geborgenheit und Ruhe. Wo bekommt man das? Nach Hause oder zu Hause?
Ja. Nee, genau. Also ich habe total viel gelernt in der Zeit irgendwie. Ich habe nochmal anders verstanden. Das habe ich auch von Martin nochmal so einen Satz im Kopf, dass die Seele einfach länger braucht zum Nachheilen oder zum Heilen. Und das habe ich da einfach extrem gelernt. Und find's, also es war in dem Sinne eine total angenehme Erfahrung. Konnte ich dann ganz gut akzeptieren auch und hatte dann auch keine Sorge davor, dass ich aus diesem Loch nicht mehr rauskomme.
Ja.
Sondern da war ich mir schon auch sicher, aber einfach mal so ein bisschen das auch mitnehmen und also dieses Hoch und Runter irgendwo dann auch genießen, weil ich glaube, ist auch so ein bisschen das, was ich, glaube ich, gelernt habe und versuche meinen Teamkollegen mitzugeben, falls die mal eine Verletzung haben oder eine schwere Zeit, so dieses, in dem Moment fühlt sich die Achterbahn halt fies an, aber immer noch besser, also 100-mal besser als nichts zu fühlen, glaube ich. So. Und also ich sage immer, gefährlich wird es erst, wenn man nichts mehr fühlt. Ja. Und von daher, war es hart, anstrengend, manchmal traurig, aber ich blicke jetzt nicht traurig drauf zurück.
Ist ganz spannend, was du sagst, so dieses, dass man das auch betont oder wertzuschätzen weiß, dass man fühlt. Weil glaub mir, und das weiß ich arbeite ja auch als Verhaltenspsychotherapeutin, das Schlimmste ist wirklich, wenn Patienten davon berichten, sie fühlen nichts mehr. Und das ist eigentlich alles egal. Also weder Freude, wenn man so nach Ressourcen nachfragt, positiven Aktivitäten und da kann ich nicht fusselig reden. Keine Freude, keine Trauer, nichts. Das ist eigentlich komplette Gleichgültigkeit und das ist eigentlich das Schlimmste.
Das glaube ich.
Und dasselbe ist, das finde ich immer ganz schön, was mir auch gerade einfällt, wenn man sich nicht entscheiden kann. Also das ist ja auch oft so, wo ich immer sage, man kann sich ja nur entscheiden, wenn man Optionen hat. Und das ist auch eine Freiheit. Und auch zu fühlen, positive und negative Emotionen, ist etwas, wofür man eigentlich sehr dankbar sein kann. Auch wenn es in dem Moment oft ein ganz schöner Rollercoaster ist und extrem
absolut.
Heftig.
Also das geht ja gar nicht darum, dass man abspricht, dass es einem schlecht geht.
Ja. Aber es ist auch immer ein Zustand. Das finde ich auch irgendwie ganz schön zu sagen, okay, das ist jetzt aktuell ein emotionaler Zustand. Und ich glaube, das wissen wir, Zustände gehen auch meistens wieder vorbei oder werden weniger stark erlebt, weniger intensiv erlebt. Ja. Ich habe auf, um das Thema so ein bisschen noch abzurunden, ich habe in, es war, ich glaube, FC Bayern Blog oder wie auch immer es genannt wird, aber da war ein großes Interview von dir und da wurde dir die Frage gestellt, was unterscheidet die Maler heute von der Maler vor der Krebsdiagnose? Und du antwortest, ich wusste immer, dass ich mental stark bin, unter Druck funktioniere und mit Rückschlägen umgehen kann. Aber das vergangene Jahr hat mir noch einmal ein anderes Selbstvertrauen gegeben. Dieser Satz bleibt dir selber treu, über den man manchmal ein bisschen lächelt, der trifft es inzwischen sehr gut. Ich habe gemerkt, so wie ich bin, ist es gut. Ich kann mich auf mich verlassen. Ich habe gesehen, wozu ich fähig bin. Fand ich irgendwie eine total schöne Aussage, die mich gecatcht hat. Wie würdest du denn sagen, bist du denn heute?
Ich fühle mich sehr, sage ich das, ausbalanciert eigentlich. Ich hatte lange so ein bisschen das Gefühl, dass Fußball vielleicht zu klein ist in meinem Leben im Vergleich zu anderen Dingen auch dabei. Es wird dann natürlich vermittelt, wenn viele Spielerinnen und Spieler so für diesen Traum ihr Leben in der eigenen Stadt und Umgebung aufgeben, ins Internat wechseln, solche Dinge machen, andere Hobbys aufgeben, sich voll und ganz darauf konzentrieren, Fußballprofi zu werden. Und das habe ich nie so richtig gemacht. Und ich natürlich schon immer, weil ich gedacht habe, das tut mir auch gut und weil es mir, also weil ich das auch für richtig gehalten habe, aber immer mit diesem Zweifel dabei, vielleicht müsste ich mich ja halt doch mehr auf Fußball konzentrieren und vielleicht fehlt dann was in dem Bereich oder wie auch immer. Und habe halt jetzt einfach nochmal gemerkt, dass es total gesund ist. Also ich glaube, dass mich das total durch die Zeit getragen hat. Die verschiedenen Säulen, auf denen ich stehen kann, aber halt auch, dass mein Netz, was so dahinter liegt. Und ja, das, glaube ich, hat mir das nochmal so ein bisschen gezeigt und bestätigt, dass mein Weg da für mich auch richtig ist. Und ja, ich zitiere da oder erzähle dann auch gerne immer von meiner Mama, die, wenn ich sie frage, also wenn ich irgendwie anrufe oder wenn wir sprechen und irgendwie was nicht so richtig gut ist, fußballerisch vor allem jetzt, dann ist ihr, also ihr erster Impuls ist halt nie eine Lösung zu suchen, sondern immer zu sagen, dass du weißt, es ist deine Entscheidung, ist das zu machen, du kannst jederzeit aufhören. Und das klingt irgendwie so ein bisschen negativ, aber es gibt halt extrem viel Freiheit und das Gefühl zu haben, dass ich wirklich jederzeit aufhören könnte, weil ich glücklich bin ohne Fußball, ja, ist eigentlich das Beste, was man haben kann, finde ich.
Ja. Ja, ich kann es sehr unterstreichen. Man stößt da, und das ist vielleicht was, was du, was dir durch deine Krankheit, die du erlebt hast, auch leichter fällt und stößt da, weil ich diese provokante Frage oder Aussage sehr oft mit Athleten oder Athletinnen habe, oftmals am Anfang natürlich sehr auf Widerstand. Dann hör doch einfach auf. Also es zwingt dich doch keiner, dann früh hier raus an den Campus zu fahren. Also dann löst den Vertrag auf, dann fang zum Studieren, mach irgendwas anderes. Und dann fängt man aber zum Denken an und was dann passiert ist, aber ich will das ja. Und das ist ein Riesenunterschied, sich das immer mal wieder, und das ist ein Prozess, und das ist, ich hatte es jetzt dieses Jahr öfter, dass ich tatsächlich den Leistungssport wie so eine Art Beziehung geschrieben habe. Eine Beziehung muss man auch pflegen und muss sich immer wieder für ein Ja entscheiden und immer wieder für ein, aber ich will das ja. Und umso länger die Beziehung ist, dann wird es auch mal langweilig, dann nervt es auch mal, dann ist es auch vielleicht nicht mehr so aufregend alles. Und man muss sie halt pflegen und sich immer wieder aufs Neue dafür entscheiden. Und das ist am Anfang nicht leicht. Und ich merke dann schon nach so einem Gespräch, denke mir, oh je, ich weiß nicht, ob es da noch mal ein Gespräch gibt. Und dann kommt aber tatsächlich meistens so nach 2-3 Stunden, ah, das Gespräch heute, das war echt super irgendwo, weil ich will das ja. Ich will das ja wirklich machen. Ja. Und dann ist auch wieder so eine ganz andere Leidenschaft und Motivation da und diese Freiheit, sich auch zu nehmen, und das finde ich schon wichtig, hat deine Mama sehr recht. Also wenn sie diese Folge hört an dieser Stelle, weiterhin diesen Ratschlag geben, dass man das im Kopf haben darf, ohne sich schlecht zu fühlen, weil manchmal haben Leistungssportler so ein schlechte Gewissen her, aber das darf ich ja nicht denken.
Ja.
So.
Nee, das stimmt. Und dieses schlechte Gewissen, dieser Zweifel, das ist, würde ich sagen, nochmal kleiner geworden.
Nochmal
Ganz weg
kleiner
ist es
geworden,
wahrscheinlich
ja.
nie, aber ist auch okay.
Und das ist auch, das ist ein weiterer Satz, den ich tatsächlich aus dem, in dem Interview von dir gelesen habe, wo du sagst, dass dein Glück im Leben nicht davon abhängt, ob du im Tor stehst oder nicht, weil das wäre nämlich ungesund.
Ja, das ist halt die, das ist irgendwie diese Position natürlich, die, glaube ich, dieses, ja, wenn man das jetzt Mantra nennt oder was auch immer, extrem braucht, weil das, also es ist eh schon genug Druck da, keine Fehler zu machen,
ja.
einfach weil man kein Gegentor kassieren will. Aber wenn ich dann immer noch das, die Sorge habe, dass mich dieser Fehler aus dem Tor rausbringt und ich dann nicht wieder reinkomme oder sowas, was ja einfach auch Tatsache ist,
Das
muss
ist
man
ein
auch
Fakt.
sagen, das
Ja.
ist passiert, das passiert und das, ja, da kann man sich jetzt drüber streiten, wie, ob das im Endeffekt wirklich das Beste aus allen Torhüterinnen und Torhütern rausholt. Ich habe da eine, ja, zumindest differenzierte
Ja,
Meinung zu.
kann man auch, glaube ich, haben. Also dieses Thema, okay, wenn ein Fehler passiert, dann wird halt beim nächsten Mal ausgewechselt oder spielt der
Ja,
andere.
oder auch wenn es nicht der erste Fehler ist, aber das hilft, das macht gar keinen Unterschied, ob ich jetzt weiß, nach dem ersten darf ich keinen zweiten machen oder ich darf allgemein, ist egal.
Ja, also okay.
Wenn man das Gefühl hat, an so einer kleinen Situation hängt, kann eine Karriere hängen. Also das ist einfach so belastend, dass man, ja, also ich, das kann man eigentlich nicht aushalten. Und
Ja.
wenn, dann finde ich, macht es einfach gar keinen Spaß.
Und deswegen ist, glaube ich, auch die Einstellung total schön oder auch sehr hilfreich. Also ja, auch Zuhörer, Zuhörerinnen zuhören, die ähnliche Situationen kennen, dass man zumindest sein Glück im Leben nicht davon abhängig macht.
Ja.
Weil das Coole ist ja, deswegen denke ich ja auch, oder ich arbeite ja meistens Prozessziele und weniger Ergebnis- oder Leistungsziele. Weil wenn ich mich unabhängiger mache von diesen Ergebniszielen oder von einer Position jetzt in deinem Fall, desto weniger Angst habe ich, sie zu verlieren. Und desto weniger Angst, ich habe etwas zu verlieren, desto mutiger kann ich eigentlich auch wieder sein und desto selbstsicherer bin ich. Also das ist ein ganz interessantes Phänomen und das ist aber auch schwierig im Leistungssport.
Das und halt auch einfach die Tatsache, dass ich nicht denke, die ganzen Profisportler, die im Tor stehen, die haben diese Angst nicht. Das ist total der Trugschluss, weil sicherlich gibt es auch Typen, die ganz wenig nachdenken und die super impulsiv sind und die vielleicht sich über übermorgen gar keine Gedanken machen. Also gibt es sicher auch, aber also diese Angst vor den Fehlern, die ist immer da. Und ich mag es dann auch nicht, wenn ich dann offen darüber bin und vielleicht auch sage, oh, da hatte ich Respekt in der Situation oder da traue ich mir das nicht zu, dann finde ich auch, hat es wirklich nicht verdient, dass dann jemand sagt, ah, das darf aber nicht sein, weil das ist, es geht einfach nur darum, diese Emotion zu managen. Und ich glaube, das können halt die Profis besonders gut,
ja.
Aber es ist nicht so, dass sie nicht da ist, also nie.
Ich glaube, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich glaube, du wirst auch nur so gut auf dem Niveau, wenn du diese Emotionen hast und diesen Respekt. Also, weil du möchtest das ja auch nicht die ganze Zeit fühlen. Das heißt, eine Strategie, um, ich sage jetzt mal, keine Angst zu spüren oder zu fühlen oder Zweifel, ist, Sicherheit zu bekommen. Und Sicherheit bekomme ich, indem ich wiederhole, indem ich besser werde und das vermeiden kann. Und deswegen, ich kann mir, also, dass es jemandem ganz, ganz egal ist, tue ich mir ganz schwer, das zu glauben. Aber es gibt die Typen, die machen sich sicherlich weniger Gedanken. Oder sie sagen es zumindest. Du hast es vorher schon ganz kurz angesprochen, Situationen, wo du irgendwie intuitiv was richtig machst und es war voll gut und dann kannst du es nicht erklären und es ärgert dich dann total.
Ich denke,
da möchte ich jetzt nochmal drauf eingehen.
Ich denke dann schon, oh, da habe ich jetzt aber Glück gehabt.
Okay.
Habe ich aber Glück gehabt, dass ich da jetzt richtig reagiert habe.
Externales Attribuieren. Ich war jetzt richtig gut, sondern da hatte ich Glück.
Ja, habe ich irgendwie Glück gehabt, dass mein Körper jetzt irgendwas gemacht hat, was ich gar nicht aktiv machen wollte oder so. Ja.
Wie könntest du denn den Satz reframen, umformulieren?
Da war ich ja total im Flow, oder?
Ja, ich finde das in solchen Situationen ganz spannend, weil ich würde dir dann antworten, ja, nee, Maler, Also ich glaube, du kannst dich einfach darauf verlassen, dass du in so einer Situation intuitiv immer das Richtige machst, ohne dass du es vorher vorhersehen musst oder antizipieren musst. Du kannst dich darauf verlassen, dass du über diese ganzen Jahre, und das ist Training, das sind einfach zigtausende von Trainingsstunden, Wiederholungen, so schult man auch seine Wahrnehmung, dass du so viele Erfahrungen sammeln konntest, dass du in den meisten, also statistisch gesehen, in den meisten und sehr vielen Situationen intuitiv die richtige Entscheidung treffen kannst. Was macht dann so eine Haltung mit einem?
Wie fühlt sich das an? Viel besser. Also ich habe auch ganz früh, gerade als ich hierher gekommen bin, mit einem Sportpsychologen gearbeitet, der mir vor allem eine Sache mitgegeben hat, die ich halt heute immer noch nutze. Und das ist diese, wenn ich das jetzt erkläre, weißt du es bestimmt, dieses Viereck, wo man Fehler einsortiert, im Sinne von, wie gut ich das überhaupt kann, also wie hoch überhaupt die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich das umsetzen kann und wie schwer die Aufgabe war. Also dieses zu sagen, dass ich nicht von mir erwarte, irgendwas, was ich vielleicht nur 3 von 10 Mal kann, dann auch richtig zu machen, wenn es total die schwere Anforderung war. Oder dass man halt so, dass man seine Fehler so ein bisschen einordnen kann. Und das, das ist halt so ein
bisschen. Mir fällt jetzt auch nicht der Begriff ein, aber werde ich nochmal recherchieren, was der Kollege da meinte. Aber es hat ja auch, und das ist auch wieder ganz spannend zu überlegen, mit wem arbeite ich. Wenn ich jetzt mit dem Maler groß arbeite, das ist ganz gut, so Modelle zu haben.
Prozente und so, klar.
Prozente, Modelle, Statistik.
Ja, Statistik habe ich bestanden, damit kann ich umgehen.
Genau, weil das funktioniert dann sehr gut, weil dann glaubt sie es. Und sobald sie es glaubt, macht es ja auch.
Aber dass die Erwartungshaltung stimmt zu dem, was von mir gefordert ist. Und wenn ich dann nachher sage, Mann, habe ich nicht richtig gemacht, aber war auch wirklich schwer, dann.
Statistisch gesehen war meine Chance auch relativ gering, das so, genau.
Ja, und diese Art, einfach damit umzugehen, dass man halt weiß, das Training mir niemals versichert, dass ich Dinge richtig löse, aber die Wahrscheinlichkeit erhöht und ich somit halt einfach lernen kann, damit zu arbeiten, das macht es angenehmer.
Würdest du sagen, dass jetzt über die Zeit dein Selbstvertrauen auch größer wurde? Also manchmal ist ja auch, wenn das Selbstvertrauen größer wird, die Selbstsicherheit, dass man dann auch weniger alles erklären muss?
Ich glaube, wenn ich selbstbewusste Phasen habe, ja. Aber ich finde halt nicht, dass das in irgendeiner Form Selbstbewusstsein stabilisiert.
Na.
Oder dass es dadurch weniger Phasen gibt, in denen man sich nicht selbstbewusst fühlt. Vielleicht verschiebt man so ein bisschen seine Baseline und diese ganz tiefen Ausrutscher, die werden weniger und man schafft es immer so ein bisschen, diese Linie nach oben zu schieben. Aber trotzdem bemerke ich das krass, wenn Selbstbewusstsein nicht da ist.
Hat dir das auch ein Sportpsychologe erklärt oder hast du dir das?
Das ist auch so ein Ding. Ja, mir wird schon viel erklärt und manchmal spuckt das, glaube ich, mein Kopf wieder aus. Und
weil ich das extrem schön finde, das Bild, es kommen ja ganz oft Klienten, sagen, ja, ich muss am Selbstvertrauen arbeiten, Selbstwert arbeiten. Ich so, okay, also wir fangen mal damit an. Es ist nie weg. Also es ist nicht so, dass man kein Selbstvertrauen hat oder hat. Das ist ja nie weg. Aber es gibt halt Phasen, ob es jetzt Selbstvertrauen, also Vertrauen in meine Fähigkeiten, Fertigkeiten, Selbstwert, fühle ich mich, liebe ich mich selbst, fühle ich mich selbstwert oder schätze ich mich selbstwert, Selbstwirksamkeit, also habe ich das Gefühl, ich kann etwas bewirken. Das ist ja nie weg. Aber es gibt einfach Phasen im Leben, wie du es gerade total schön beschrieben hast, da ist es halt stärker da und weniger stark da. Und dann geht es auch wieder darum zu lernen, in den jeweiligen Phasen einfach damit umzugehen und zu regulieren.
Ja, hat mir bestimmt irgendwann mal jemand erklärt. Martin, wahrscheinlich warst du es.
Wahrscheinlich war es Martin, genau. Der hört sich die Folge bestimmt an. Also an dieser Stelle Credits an Martin. Mal ganz zum Schluss. Und wir kommen so langsam zum Schluss. Und das Thema Verantwortung, Selbstverantwortung. Also jetzt hast du ja in deinem Leben, du studierst Maschinenbau, hast wirklich einen großen Schicksalsschlag auch erlebt. Bist Profifußballerin, hast meiner Meinung nach schon auch Position mit einer sehr hohen Verantwortung. Also haben natürlich alle die Verantwortung, aber auf deinen Verantwortungspot ist das Spotlight schon nochmal mehr gerichtet. Mochtest du es schon immer, Verantwortung zu übernehmen, oder war das etwas, wo du auch hineingewachsen bist?
Ich mochte das schon immer.
Hm.
Also habe das in vielen Konstellationen irgendwie erlebt und mache das auch gerne. Ich glaube, dass ich das irgendwo auch habe. So ein bisschen natürlich irgendwie. Also ich kenne das schon von mir, dass wenn ich mit Freundinnen in der Stadt unterwegs bin, dass ich dann schnell mal entscheide, was wir machen und
Hast du
ob wir
das
trinken.
Fähnchen
So
praktisch
ein bisschen.
so
Aber
City Guide Fähnchen?
gleichzeitig musste ich da schon auch im Fußball so ein bisschen gucken, meinen Platz da finden, weil ich nicht so. Ich mag auch diese Position oder diese Perspektive, die eher durch Zuhören und Wahrnehmen Verantwortung übernimmt und dass ich jetzt nicht so manchmal vorne stehe und schrei, dass.
Also Führungsspielerin ohne das C sozusagen. Das
So ein bisschen,
erlebe ich
ja.
tatsächlich oft so, ja.
Ja, und ich glaube, dass es auch total in Ordnung ist, weil wir haben ja darüber gesprochen, wie viel Verantwortung man einfach aufgrund der Position schon trägt.
Ja.
Und dann darf diese aktive Verantwortung dann auch gerne also auf verschiedenen Schultern liegen.
Ja.
Ich glaube einfach, dass es total viel Wert hat, wenn es diese Leute in einer Gruppe oder einem Team gibt, die so ein bisschen einen Überblick haben und immer mal wieder von außen drauf schauen, immer mal wieder alle mit ins Boot holen, daran erinnern. Und das ist so eher mein Weg, den ich gern mag und freue mich, wenn das gesehen wird. ja, also von daher ist es schon was mir wichtig ist.
Sehr spannend, mir wurde da zumal, wir hatten mal in der Ausbildung so eine Übung, dass jedem so ein Tier zugeordnet wird, wie man wahrgenommen wird.
Ja.
Haben sie dann bei mir so einen Adler gemalt, eben auch so dieser,
Ja.
schon so ein Blick, so ein bisschen so drüber, so look at the bigger picture,
Ja.
einmal alles sehen, so, aber dann nur eingreifen, wenn es wirklich auch sein muss, aber alles
Ja.
mitbekommen, so eine ganz hohe Wahrnehmung,
Ja,
ja.
und gerade auch im Fußball ist es, glaube ich, mehr in diese Richtung so ein bisschen gegangen, dass ich mich da mehr wiederfinde, weil ich halt auch als Torhüterin in manchen Situationen ja auch wirklich einfach nur diese Rolle habe und zwar beobachte. Also ich Taktik, wie gesagt, mag ich ja auch ganz gerne und habe dann immer auch gerade in den Jugendteams natürlich schnell verstanden, was wir wollen als Team. Glaub, war da auch eher eine von den schnelleren. Ihr aber habt dann halt auch schnell gemerkt, es ist, also ob, wenn ich jetzt sage, ja, wir müssen da aber mehr anrennen, ich renne ja gar nicht. Keine Ahnung, ob die noch Kraft haben, zum Beispiel. Und dann denke ich, das steht mir überhaupt gar nicht zu in dieser Situation, dass ich jetzt sage, ja, da solltet ihr aber rennen. Daraus ist das so ein bisschen entstanden auch und ich glaube, dass es dann auch zu der Position ganz gut passt.
Definitiv. Und trotzdem glaube ich, wird es schon auch oft geschätzt, wenn jemand dann mal diesen Call macht. Es steht ja auch immer noch den anderen zu sagen, ist ja schön und gut mal, aber ja, einfach leer so.
Ja.
Aber dass trotzdem dieses, gerade dieses Coachen auf dem Platz von hinten oft sehr, sehr viel wert ist, wenn das jemand auch macht. Meine letzte Frage. Also nicht, dass du jetzt schon sehr alt wärst, aber was würdest du denn einem jüngeren Ich raten? Also wenn jetzt hier so ein paar junge Mädels oder junge Jungs zuhören, und Profi werden wollen.
Ja, ich
Spannende Frage an jemanden, der diesen Traum nie hatte.
Ich glaube, mir selber würde ich raten oder versuchen, den Hinweis zu geben, dass der Weg schon passt und dass also mir Mut zu sprechen, dass ich wirklich meine Entscheidungen treffen darf. Mein grundsätzlicher Rat an jüngere Athletinnen ist dann ja einfach immer, also dieses, du brauchst nicht das größte Talent, sondern du musst daran arbeiten und
Na.
Zeit investieren. Clever Zeit investieren ist auch nicht immer einfach, aber ja, man darf einfach nicht darauf warten, dass manche Dinge zu einem kommen. Man muss es machen. Und dann denke ich auch, ist auch nicht schlimm, wenn du das in deinem Garten machst oder irgendwo, wo es gar nicht super professionell ist, sondern die Arbeit, die lohnt sich dann doch. Und das ist eigentlich auch ganz schön, weil dadurch hat man schon so diese Selbstkontrolle und Selbstwirksamkeit über den Weg und da nicht nachlassen. Ja.
Ja. Sehr, finde ich sehr, sehr schöne Abschlusswort. Da habe ich jetzt eben auch vor kurzem
Auch in dem Podcast mit Maxi Kastner, genau dasselbe Wort, dass oft die Durchschnittsspieler im Long Run sozusagen Vorteile haben, weil sie mehr arbeiten müssen, detailverliebter arbeiten müssen und das halt auch lernen, was Talente oft nicht lernen, weil ihnen sehr, sehr vieles sehr leicht fällt.
Ja.
Grandios natürlich, wenn man dann auch noch viel Arbeit hat dazu.
Ja, absolut.
Gut. Wir sind am Ende und ich bedanke mich natürlich bei allen Zuhörer, Zuhörerinnen, dass ihr heute wieder bei Sport im Kopf dabei wart. Wie immer freue ich mich natürlich über Feedback und Anregungen. Die E-Mail-Adresse dazu findet ihr in den Shownotes und noch mehr, wenn ihr das nächste Mal wieder zuhört. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir sehr gerne ein kleines Sternchen auf Spotify, dann finden auch andere den Podcast schneller. Liebe Maler, inzwischen graubelt es draußen, hast du gerade schon gesehen.
Ja, wow.
Wintereinbruch.
Ja, am April.
Im April, genau. Vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Wünsche ich dir jetzt einen schönen Fastfeierabend. Du hast ja noch, musst ja noch was für die Uni machen.
Jetzt geht's in die Uni, ja.
Geht's in die Uni. Und ich freue mich, wenn wir uns irgendwann mal, ich dir irgendwann mal zuschauen darf hier.
Ja, sehr gerne. Herzliche Einladung.
Mach's gut.
Ciao.
Tschüss.